im Wald gemacht, einen Aufstand. Die Faschisten sind nicht gekommen, haben sich nicht mehr getraut und daraufhin haben die Jugendlichen die örtliche Polizeiwache angegriffen. Und das war auch eine Organisierung von außen.
Ich möchte noch mal ganz kurz ein paar Sätze zu Strausberg sagen. Strausberg ist im Moment die einzigste Stadt in der Nähe von Berlin, in der die Linken noch das Sagen haben. Es hat vor einem Monat haben Faschisten versucht, in Strausberg ein Haus zu besetzen. Es ist noch am selben Abend von Antifaschisten geräumt worden. Es hat dabei, wie gesagt, ziemlich viele Schwerverletzte auf Seiten der Faschisten gegeben. Um Strausberg sieht es da natürlich schon ziemlich viel krasser aus und die Leute sitzen eigentlich ziemlich alleine in ihren Kaff. Und es ist wirklich eine Ausnahmeerscheinung so in Ostdeutschland, dieser kleine Ort. Im Übrigen glaube ich, fangen wir uns langsam an ziemlich zu verheddern hier. Es ist einfach eine Unmenge von Sachen, die wir euch erzählen könnten, wo wir im Moment auch Probleme haben, da ein System reinzukriegen. Also, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, wäre es uns, glaube ich, lieber, ihr stellt uns jetzt ein paar Fragen und wir gehen dann darauf ein, als dass wir hier noch weiter erzählen. Kader von den Faschisten in den Osten rübergegangen, haben angefangen Strukturen aufzubauen und das hat sich dann mehr und mehr organisiert. Also es gibt keine nur noch wenig spontane Aktionen von den Faschisten. Sämtliche Angriffe auf also Flüchtlingsunterkünfte zum Beispiel sind organisiert, da gibt es überhaupt nichts dran zu deuten. In der BRD wird es geleugnet, da wird es immer so hingestellt, es wäre eine spontane Aktion, das stimmt einfach nicht. Es sieht zum Beispiel so aus, dass wenn ein Angriff läuft in einer bestimmten Stadt, dass jeweils Faschogruppen aus einer anderen Stadt tragen, aus einer Nachbarstadt. So dass die Faschisten aus der Stadt, in der der Angriff läuft, wo der Angriff läuft, gar nicht daran beteiligt sind. So dass die Polizei auch erstmal ziemliche Schwierigkeiten hat, festzustellen, wer das denn jetzt gewesen ist. Ne?
Ergänzen kann ich dazu, das BKA sagt nach Hoyerswerda, das habe ich gerade hier, das Bundeskriminalamt ist das. Die Anschläge werden überwiegend spontan und ohne größere Tatvorbereitung verübt werden. Die Täter stammten aus sich zufällig zusammenfindenden Gruppen Jugendlicher. Und das ist einfach nicht wahr. Also die Leute, die Kader in Hoyerswerda, die sind gesehen worden, fotografiert worden und das waren Leute von der FA, im Hintergrund hat auch der Gottfried Püssel gearbeitet. Es sind noch mehr Namen zu nennen. Das ist so Mike Hönske und Lutz Kronenberger aus Dresden. Und der DA-Chef von Cottbus, Carsten Wolter, die waren alle in Hoyerswerda beteiligt. Und von Einfluss auf organisierte Aktionen, also es gab es schon früher, die, also auch vor 89, diese Schlägertrupps des FC Union, die hatten teilweise Kontakt zum Stasi auch und das ist also nichts Neues und der Einfluss, den Einnahmen, den Markönske, den ich gerade erwähnt habe, der ist bereits 88 von Kühn erwähnt worden als der Bezugspunkt für die Ostmark, das heißt für die ehemalige DDR.
Für Mitteldeutschland, Ostmark.
Ja, für die ehemalige DDR.
Es hat Mitte im Sommer dieses Jahres ein konspiratives Treffen stattgefunden in der BRD von führenden Neonazis, wo halt beschlossen worden ist, dass es in Zukunft verstärkt gegen Ausländer Aktion geben müsste. Und 3 bis 4 Wochen später ist dann das mit Hoyerswerda losgegangen. Und Hoyerswerda ist gesteuert worden von Kadern aus Cottbus, DA-Kadern.
Ja, und auch Westfaschus aus Köln halt.
Die dann lange Zeit in Hoyerswerda präsent gewesen sind, über Wochen. Ich da immer Probleme habe, also gerade bei Hoyerswerda, es ist nicht der erste Pogrom in Hoyerswerda gewesen, es hat Anfang des Jahres ein Pogrom gegeben in Hoyerswerda, an dem mehr als 1500 Bürger beteiligt gewesen sind. Hat es halt eine Schlägerei gegeben zwischen Deutschen und Mosambikanern, die halt zum Rummelplatz gezogen sind, weil kurz vorher einer von diesen Mosambikanern in der Straßenbahn schwer verletzt wurde, zusammengeschlagen worden ist, sind dann mit 30 Mann zu diesem Rummelplatz gezogen, bewaffnet, haben dann halt da die Konfrontation mit den Faschisten gesucht, sind dann zurückgeschlagen worden, daraufhin sind dann 1500 Leute zu den Wohnheimen gezogen und haben versucht, das abzufackeln. Im Übrigen ist, wie gesagt, es ist keine neue Entwicklung, sondern es läuft seit 89 so, gerade in den neuen Bundesländern in Ost-Berlin. Und es gibt, was ich am Anfang gesagt habe, fast in jeder Stadt steht irgendwo eine Ruine, wo mal ein Flüchtlingsheim wohl gestanden hat oder wo mal ein besetztes Haus war.
Da stellt man noch weitere Fragen. Gegenstrategie, jetzt der Antifaschisten. Ja, da kann ich nur sagen, das ist eigentlich ziemlich, ich will jetzt nicht alles runtermachen, aber es hat in letzter Zeit nicht sehr gut ausgesehen. Es gab ein paar sehr gute Aktionen. Also es klingt immer komisch, wenn ich so sage, da und da haben Antifaschisten Leute verprügelt, weil das ist eigentlich eine ganz schlimme Sache, das tun zu müssen. Aber es waren da ein paar Treffer dabei. Wenn es den Oliver Schweigert erwischt hat, ist es nur gut. Ansonsten gibt es nach Hoyerswerda und während Hoyerswerda eine Auseinandersetzung innerhalb der Linken, die wegzureden nicht mehr ist, die ist einfach da. Diese Auseinandersetzung macht sich fest an dem Umgang mit Militanz, obwohl es anders ist als früher, wo Nicht-Militante und Militante aufeinander prallen. Das ist in vielen Köpfen klar, dass es ohne Militanz öfter nicht abgeht. Nur die Art und Weise, wie es eingesetzt wird, darüber gibt es Streitigkeiten, und das war bei der Hoyerswerda-Demo, bei der zweiten so, dass eine Gruppe oder eine Seite meinte, die Militanz sei im falschen Moment, zur falschen Zeit eingesetzt worden, und die andere Gruppe hat daraufhin, die eben diese Militanz angewendet hat, diese Leute wiederum als beschimpft, sehr stark. Dann ging es auch noch so, dass in der ersteren Gruppe sehr wenig Migrantinnen waren, in der zweiten Gruppe viele Leute, die sehr stark unter dem Rassismus leiden, noch viel stärker als wir. Und daran entwickelte sich eben ein Streit, der so, ich war dabei, überhaupt nichts gebracht hat. Die Fronten waren absolut verhärtet. Und dieser Streit war auf einer Nachbereitungs-VV, Vollversammlung von Hoyerswerda. Und die wäre unheimlich wichtig gewesen, um genau das festzulegen, diese Strategien. Und das ist daraufhin einfach nicht passiert. Also es hat keine Klärung gegeben, wie wir weiter vorgehen. Später hat es dann eine Antifa-Veranstaltung noch gegeben. Da ist nochmal teilweise etwas aufgearbeitet worden, aber es hat auch nicht so viel gebracht. Wir sind im Moment in einer Situation, in der wir nur reagieren. Und reagieren heißt im Moment, ja, dass jetzt wieder, was ich eingangs erzählte, ein türkischer Junge umgebracht worden ist. Daraufhin wird eine Demonstration gemacht. Und es ist tatsächlich so, dass zurzeit auch viele Leute aus dem bürgerlichen Spektrum teilnehmen. Und diese Demonstration war mit 10.000 Leuten. Aber es ist im Grunde auch nur eine Reaktion. Und die Spaltung war auch ganz stark zu spüren, die es auch da gab. Und dann gab es während dieser 3 Tage, das war das letzte Wochenende, gab es Donnerstag, Freitag, Samstag Unruhen in Kreuzberg, aber es ist halt die Prügelei mit den Bullen. Im Ost, in der ehemaligen DDR, stoßen wir auf die Schwierigkeiten mit der Organisierung von Selbstschutz. Die Opposition der DDR hat ihre Revolution, oder sie nennt es ihre Revolution, gemacht. Sehr viel mit den Parolen keine Gewalt. Davor, um überhaupt Menschen zusammenzukriegen, waren zum Beispiel auch Schwerter zu Pflugscharen. Es ist sehr viel in den Kirchen gelaufen. Das erleben wir auch heute noch, dass zum Beispiel die Kirchen in der DDR sehr viel offener für uns sind als im Westen. Das ist alles schon so abgegessen, vorbei. Das hat einfach einen nicht militanten Charakter und grundsätzlich versuchen diese Leute mit Überzeugungsarbeit noch irgendwas zu erreichen, aber ich habe öfter das Gefühl, sie wissen nicht, mit wem sie es zu tun haben. Also wie eben der Film das eigentlich deutlich gemacht hat, dass viele einfach denken, das sind ein paar Jugendliche, die einfach mit der Situation, die jetzt entstanden ist, nicht klarkommen und daraufhin so agieren. Einfach ihre Wut rauslassen. Dass dahinter organisierte Strategien stecken von den Faschisten, das verstehen sie nicht. Und die Situation ist in dem Moment etwas vergleichbar. Wir dürfen die Situation nicht vergleichen mit vor 1933. Das würde nicht stimmen. Aber der Streit, die Auseinandersetzung und die Spaltung, die ist durchaus damit vergleichbar. Die Uneinigkeit innerhalb der Linken im Vergleich zu den Einigungsbestrebungen bei den Rechten.
Ich kann die Frage wiederholen. Und zwar hat sie gefragt, wie die Zusammenarbeit zwischen deutschen und holländischen Faschisten aussieht. Da können wir wenig zu sagen, außer das, was wir ganz am Anfang gesagt haben, dass der Kühn, wie gesagt, schon Mitte der 70er angefangen hat, zu holländischen Faschisten Kontakt aufzunehmen, dass es seitdem kontinuierlich Kontakt gibt, dass es in den Niederlanden eine ANS gibt, die Aktionsfront Nationaler Sozialisten, die sich auf Kühn beruft. Und das wäre eher eine Frage an euch. So.
Die haben wir auch schon gestellt.
Aber habt ihr denn die Meinung, dass hier die Entwicklung von den Faschisten alle ihre Leute und Kommunikation und so noch
wir haben einen ganz guten Überblick, so was auf der Faschoszene läuft, aber die Kontrolle auf den Straßen haben wir nicht. Also wir stehen ziemlich defensiv dem gegenüber, was uns da gerade im Moment zu überrollen droht.
Aber
Information. Du bist welche Leute hinter welche Sachen
Das wissen wir natürlich nicht bei allen militanten Aktionen. Das ist ganz klar, aber wir wissen schon, wo die Leute zu finden sind, die hinter welchen Aktionen stehen.
Und aus welcher Ecke das kommt.
Aus welcher Ecke auch, ja.
Wir versuchen da ähnlich mit umzugehen wie früher das BKA in Bezug zur Roten Armee-Fraktion. Also im Grunde mit so einer Art Rasterfahndung. Dass wir so viel Informationen wie möglich zusammentragen und es lassen sich daraus bestimmte Schlüsse rausziehen, weil die Faschisten natürlich immer eine gewisse Logistik haben, eben weil sie organisiert sind und nicht unorganisiert. Und wenn dann noch ein paar Augenzeugen hinzukommen, die ein Auto gesehen haben, ein paar Leute gesehen haben, ergibt sich ein Bild. Die deutschen Medien. Also wie die Berichterstattung ist. Nach Hoyerswerda ein Aufschrei des Entsetzens. Beschämend und so, was da stattgefunden hat. Aber das hat auch verschiedene Seiten, es war im Grunde auch Heuchelei. Und davor, obwohl die Medien das wissen müssten, dass es organisiert ist, hatte die Berichterstattung immer den Charakter von Jugendlichen. Also es sind mehrere Gerichtsverfahren auch vor Gericht durchgeführt worden, wo ganz klare faschistische Gewalt ausgeübt worden ist, wo Menschen umgebracht worden sind, wo die Täter verhaftet worden sind. Aber selbst vor Gericht waren es dann keine organisierten Faschisten, sondern es waren Einzeltäter. Und das ist der Charakter der Berichterstattung. Es sind jeweils immer nur Einzeltäter. Ein rassistisch-faschistischer Mord ist ein Mord wie jeder andere Mord auch. Ein Überfall auf ein Asylantenheim, auf so ein Wohnheim, ist eine Gruppe Jugendlicher. Dann vielleicht gerade noch Fußballfans oder Hooligans, wenn es hochkommt. Aber ganz selten gibt es eine Zeitung, die da drüber berichtet, was also die Wahrheit ist. Es wird so viel totgeschwiegen, verharmlost und verdrängt, also das ist so sozusagen die zweite Front, die wir auf dem Gebiet haben.
Glaubst du, dass die Nazis die Kraft haben, um ein neues Feld irgendwo anders, in einer anderen Stadt oder einem Dorf zu machen?
Ja. Die Frage war nach neuen Sicherheitsgesetzen in der BRD, wie damals zu Zeiten der RAF, wie sie eingeführt worden sind.
Ganz im Gegenteil. Also in Bezug auf Rechtsradikalismus wird es keine neuen Sicherheitsgesetze geben. Also in dem Bezug nicht. Also alles, was Politiker tun, ist zur Toleranz machen.
Asylrecht verschärft sich halt. Also das war ja auch die Äußerung nach Hoyerswerda von vielen relevanten Politikern, dass der Fremdenfeindlichkeit in der Bundesrepublik begegnet werden soll, indem jetzt endlich das Grundgesetz verändert werden soll, die Asylbestimmungen verschärft werden und der Missbrauch des Asylrechts durch Wirtschaftsflüchtlinge beendet wird, dann käme es auch nicht mehr zu rassistischen Übergriffen. Und die erste Zeit wurde von diesen Menschen, Politikern, auch kein Wort irgendwie über die betroffenen Menschen in den Heimen geredet. Also. Also da ist mir nichts bekannt, dass auf, in Bezug auf die linke Szene neue Sicherheitsgesetze oder so, ich halte die auch im Moment für nicht notwendig. Also die linke Szene ist in einer gewissen Krise. Kann man auch nicht weglügen. Ich halte auch nichts von, die Krise irgendwie immer herbeizureden. Aber so, es hat sich im Grunde nicht viel verändert von, es gibt autonome Aktionen, es gibt Aktionen von der RZ, die sich mehr auf Ausländerinnenpolitik beziehen auch. Bei uns. Ja, da. Das ist eigentlich. Die Frage ist, wie unsere Zusammenarbeit mit ausländischen Gruppen ist. Das ist eigentlich für den nächsten Block Flüchtlingspolitik, der gleich kommt. Dann stelle ich die Frage zurück und sage das mal in Bezug auf die türkische Antifa, was die Faschisten betrifft, nur. Was kann ich da sagen? In Kreuzberg hat die Antifa Genschlick einen Laden, der ist oft offen, da gibt es eine Anlaufstelle zu Kontakten. Schwierigkeiten entstehen eben dadurch, wo die türkischen Leute halt, wie schon gesagt, wesentlich mehr vom alltäglichen Rassismus betroffen sind. Deswegen oftmals wesentlich radikaler sind, militanter und andersherum muss ich aber auch sagen, manchmal echt mit Scheuklappen. So, da prallt so einiges auf anderen Konflikten. Aber ansonsten gibt es schon Berührungspunkte, wobei das aber ja auch die türkische Szene eine heterogene Szene ist. Also es gibt da ja auch Auseinandersetzungen unter türkischen Leuten. Und die Flüchtlingsarbeit wird so ein nächster Block sein.
Nee, stellt euch weiter Fragen.
Stellt euch
erstmal. Also, was interessiert dich denn irgendwie so eine Zusammenarbeit mit Flüchtlingen? Weil, also, natürlich gab es Kontakte zu überfallenen Heimen, mit Leuten aus überfallenen Heimen. Die sind, also, ich kann mal grob überreißen, aber was wir noch was erzählen könnten. Also, es gab Zusammenarbeit mit denen, wir sind in Ausländerinnenheime reingegangen. Haben versucht, eine kontinuierliche Zusammenarbeit aufzubauen. Es sind Leute aus Hoyerswerda, aus Greifswald in verschiedene deutsche Städte gekommen oder auch geholt worden, also von Unterstützerinnen in Konvois wieder nach Westdeutschland gebracht worden. Dann müssten wir eigentlich noch was erzählen über das, wie das funktioniert mit den Ausländerinnengesetzen und was es für Folgen hatte, dass Leute, die in der BRD einen Asylantrag stellen, verteilt werden auf neue Bundesländer, also die Ex-DDR. Und dass es auch bewusst gemacht wird, also beziehungsweise als Abschiebetaktik benutzt wird, weil dort die Zustände so dermaßen übel sind und lebensbedrohlich, dass die Leute oftmals freiwillig von dort wieder weggehen oder versuchen, in die alten Bundesländer zurückzugehen und da Kontakte halt zu haben und irgendwie einen neuen Ansatz oder nochmal durchzuboxen, dass sie doch da bleiben können. Und das läuft halt zusammen. Und das läuft in mehreren Städten zusammen. Und in Berlin ist es so, dass wir zusammen ein antirassistisches Zentrum aufgebaut haben, wo hauptsächlich die ausländischen Leute aus Hoyerswerda mitarbeiten, auch Kurdinnen und Romas. Ja, und die halt die ganze Arbeit auch tragen. So.
Ich würde vorschlagen, wenn zu den faschistischen Strukturen jetzt keine Fragen mehr sind, dass wir zu dem, wo wir uns das inhaltlich so gedacht haben, dass wir über die Flüchtlingsarbeit zu sprechen kommen, die auch einen direkten Bezug hat zu Antifa-Arbeit. Und wenn ihr nichts dagegen habt jetzt, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr noch weiter Fragen stellen. Und dann können wir uns überlegen, ob wir dazwischen noch 5 Minuten Pause machen oder ob wir gleich damit anfangen und gleich weitermachen.
Ich glaube, wir müssen weitermachen jetzt, weil die Zeit ist ein bisschen schwierig.
Ja.
Die Welt gegangen, da bist du nicht später.
Ja, aber trotzdem. Es lässt sich viel erzählen zu
mir. Ja, was wollt ihr wissen?
Nee, fangen wir mal ein bisschen strukturiert an.
Ja. Dann fangen wir an, wie das
alles ist. Also, ich sage, ich baue schon um Hoch, hör auf Gott, hör auf, Mann. Das finde ich nicht. Probier noch einmal an, das schenkt dein Arm. Ich muss die Politik im Gang schon. Und dann eine Pause hauen und dann kommt jemand von der Arschkappe.
Die Flüchtlingsarbeit von uns mit Flüchtlingen fing eigentlich wirklich erst nach den verstärkten Angriffen an. Also es ist wieder so eher ein Reagieren von uns gewesen. Also vor allem nach dem Pogrom in Hoyerswerda sind Leute aus Berlin nach Hoyerswerda gefahren, haben Kontakt zu den Flüchtlingen aufgenommen und ihnen geholfen, nach Berlin zu kommen. Die Flüchtlinge waren erstmal in autonomen Strukturen so untergebracht, halt, da haben wir für die Versorgung aufgekommen und es war irgendwie ziemlich schwierig, weil so die Flüchtlinge waren halt erstmal total auf uns wirklich angewiesen und dann haben wir halt ziemlich lange mit überlegt, wie wir das irgendwie aufbrechen, diese Abhängigkeit von uns, und haben dann Kontakt zu Immigrantengruppen aufgenommen, die schon in Berlin etablierter waren, also auch rechtlichen Status hatten, und haben dann überlegt, so am besten halt eine Kirche zu besetzen, weil sie da so einen moralischen Schutz erstmal haben. Und da gab es unheimliche Probleme so mit der Kirche, weil sie eine ganz andere Linie geführt hat als wir so. Und dann gab es zwischen uns total interne Konflikte, sodass wir uns dann überlegt haben, so die TU zu besetzen und dort ein antirassistisches Zentrum aufzubauen. Da konnten die Flüchtlinge erstmals wirklich von sich aus reden über ihre Probleme, konnten an die Öffentlichkeit gehen. Das war vorher unmöglich, denn wir hatten sie waren halt illegal in Berlin und hatten keine Sozkohle, hatten nichts.
Also dazu würde ich ganz gerne noch was erzählen, wie das dazu kommt überhaupt, also dass Flüchtlinge illegal in Berlin sind. Und zwar, ja, stellt euch vor, irgendwie, ihr kommt da an, stellt einen Asylantrag und dauert das und dauert das und dauert das, dann kriegt er erstmal in der ersten Phase überhaupt kein Geld, also keine Sozialhilfe. Ihr seid gezwungen, in Flüchtlingswohnheimen zu leben. Die sind irgendwie außerhalb der Stadt, von Wachschutz bewacht, und nach 10 Uhr darfst du keinen Besuch mehr haben. Und ja, wenn du trotzdem Besuch hast oder jemand anders dann noch mit pennt, das ist ein Grund, dass du rausgeschmissen wirst. Und wenn du zum Beispiel Sozialhilfe kriegst und dir sowas passiert, dann heißt das wird dir wieder entzogen. Du kannst sofort abgeschoben werden. Dann ist der wöchentliche Gang zur Ausländerbehörde, um vielleicht noch 1-2 Wochen Duldung zu erhalten. Und das heißt also, du kannst erst noch eine Weile bleiben und vielleicht geht dein Asylantrag doch durch. Es wird im Einzelnen geprüft, ob du vielleicht aus dem Kriegsgebiet kommst, was nicht unbedingt ein Asylgrund ist. Es wird dann so niedergemacht, halt, naja, sie werden auch nicht mehr misshandelt oder nicht mehr geschlagen und nicht mehr verfolgt als alle anderen da auch. Und es wird von der Regierung halt nicht gemacht, also ist kein Asylgrund. Und dann gibt es so eine Ausländerbehörde, die für die Verschiebung in die neuen Bundesländer verantwortlich sind. Also dort kriegst du dann einen Zettel, mit dem du dich dann in den Bus begeben sollst und dann nach Neverswalde, Greifswald oder nach Hoyerswerda verschoben wirst. Und dort auf deinen Asylantrag warten musst. So, und dort ist die Situation halt wirklich so angespannt, dass die Leute irgendwie nach 6 Uhr sich nicht mehr auf die Straße trauen, nicht mehr einkaufen können, weil sie zum Beispiel nur alleine zu Hause sind, ständigen Angriffen ausgesetzt sind, gerade auf dem Weg zur Arbeit, weil es gibt ja auch da viele Arbeitsmigrantinnen. Und nach so einem Überfall halt, haben sich einige Flüchtlinge überlegt, nee, das machen wir nicht mehr mit, wir hauen da ab. Und das haben sie auch dann gemacht.
Ja, also es gibt ungefähr ca. 8000 Flüchtlinge, die aus den neuen Bundesländern geflüchtet sind. Also es sind de facto Doppelflüchtlinge. Und es ist unheimlich schwierig, da wirklich einen Fuß in den Medien zu kriegen. Also es gibt unheimlich viele Leute und Organisationen, die auch für Bleiberecht eintreten. Und die Forderung nach Bleiberecht kommt kaum in den Medien durch. Also die ganze Asyldebatte von CDU, Missbrauch des Asylantrags, fordert den Rechtsextremismus. Und die SPD-Forderung nach Sammellagern, sie wollen jetzt für die Erstaufkömmlinge von Flüchtlingen, wollen sie Sammellager aufbauen. Die ganze
Politdiskussion nimmt so viel Platz in den Medien ein, dass kaum irgendwie also auf die wirklichen Probleme geguckt wird und alles auf Flüchtlinge abgewertet wird.
Vor allen Dingen auf alle Ausländer.
Ja. Und so haben Flüchtlinge unheimlich wenig wirklich Platz, auch selber zu reden. Und deswegen, ja, deswegen haben wir halt auch in der TU so dieses Zentrum eröffnet, wo Flüchtlinge leben, sich selbst organisieren und politisch auch in die Öffentlichkeit gehen. Und mit der TU gab es halt unheimliche, mit der TU-Leitung gab es unheimliche Schwierigkeiten. Sie wollten uns halt ziemlich schnell raus haben, weil naja, so Begründungen wie sanitäre Einrichtungen würden nicht stimmen und bla 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 halt. Und dann nach der, am 13.11. war halt eine Räumungsklage von der TU und dann sind die Flüchtlinge in Hungerstreik getreten. Da gab es halt dann nochmal mit der Unileitung nochmal Gespräche und die waren ziemlich erfolgreich. Also da wurden wir halt, wurde uns halt sozusagen Bleiberecht bei ihnen gewährt und sie haben sich dafür eingesetzt, nochmal in den Senat zu gehen und wirklich für sie und die Forderung von den Flüchtlingen auch darzustellen. Und der Heckelmann hat halt der Innensenator von Berlin hat halt gesagt, er redet nicht mehr mit der TU-Leitung und ist schon heftig. Irgendwie, wenn noch nicht mal die TU-Leitung ja, von Berlin Möglichkeit hat, die Forderungen irgendwie anzubringen, ja, sind die Flüchtlinge, die illegal sind, halt, haben halt kaum Redemöglichkeit. Und es wird auch in Medien wird kaum auf den Hungerstreik reagiert. Weder Senat noch Medien verhalten sich dazu. Und, aber den Flüchtlingen ist halt total klar, sie kämpfen das durch, bis sie halt ihr Bleiberecht kriegen. Obwohl es da halt auch wieder Leute gibt, die abspringen wollen. Ne? Weil es halt auch, ihr müsst euch vorstellen, es sind so 11 TU-Seminare mit so Neonlicht und ständig rennen Studis hoch, wollen in ihren Seminarräumen irgendwie Unterricht kriegen, haben immer noch nicht gecheckt, worum es eigentlich geht. Und das ist eine unheimliche Belastung, also auch für die Kinder, die dort wohnen. Aber trotzdem gibt es unheimlich viele Flüchtlinge, die echt kämpferisch dabei sind und es bis zum Ende durchziehen wollen. Es gibt jetzt 80 Flüchtlinge in Tirol und es kommen immer mehr, also die wirklich auch aus der Ex-DDR hinflüchten oder nicht durch die Zwangsverteilung in den neuen Ländern nicht ja, nicht teilnehmen, sondern sich dorthin flüchten. Und das jetzt in der letzten Zeit ist auch wirklich so, dass die Flüchtlinge selber auch immer mehr wirklich organisieren und immer mehr selber irgendwie versuchen, an die verantwortlichen Stellen ranzugehen. Und selbst halt bei der Bavarion, zum Beispiel bei Ausländerbeauftragten, vorsprechen und so immer viel mehr in die politischen Diskussion auch eingebunden werden und auch selber wirklich Initiative ergreifen. Weil ganz am Anfang, wie ich schon gesagt habe, war es ja wirklich so, dass wir erstmal so versucht haben, zu überlegen, wie wir halt an die Öffentlichkeit rangehen. Sehr wenig, also
die Frage war, ob es in der DDR Truppen gibt, die sich für die Flüchtlinge einsetzen. Ja.
Es gibt die sehr wenig. Das ist wieder das Beispiel Hoyerswerda. Da sind die Flüchtlinge ja evakuiert worden und es wird da schon unterschieden, woher sie kamen. Das sind die schwarzen Leute, sind nach Meißen gebracht in eine alte Fabrik und sind da schon von Faschos am Eingang empfangen worden von der Stadt mit Ausländer rausparolen und so, also entdeckt worden. Dann die Romas aus Rumänien, die haben wir erstmal gar nicht gefunden, obwohl es die größte Gruppe war, die ist erst später entdeckt worden. Und die Armenier aus dem Iran, sind christliche Armenier, die sind relativ gut untergebracht worden, ein relativ gutes Wohnheim Und da war ein gutes Essen und da gab es zum Beispiel, ja, in der Stadt, wo die hingebracht worden sind, Cummins ist das, eine Ausländerin beauftragte. Und diese Frau zum Beispiel hat in Sachsen einen Ausländerinnenbeirat gegründet und eine Flüchtlingshilfe gegründet. Und es gibt Einzelpersonen, die sich halt in sowas einklinken, und es gibt durchaus auch Leute dort, die ernsthaft dem Rassismus entgegensteuern wollen, bloß sie sind selbst bedroht und selbst verfolgt. Ja, von den Migranten, die länger schon in Berlin sind und sich jetzt um die Flüchtlingsarbeiter im antirassistischen Zentrum bemühen, konnten halt keine kommen. Das habe ich eigentlich schon gesagt. Aber sie wollen euch grüßen hier alle und sagen, dass diese Veranstaltung hier ein Zeichen von Solidarität ist und damit ein Zeichen ist, das Mut macht und dass wir aber nicht vergessen sollen, dass es sich um nicht ausschließlich um rassistische Gewalt handelt, sondern dass diese Gewalt auch gegen Antifaschistinnen, Hausbesetzerinnen, gegen Schwule und Linke richtet, eben gegen alle, die anders sind. Und ja, sie wollen sich bei euch bedanken und für die Solidarität, die diese Veranstaltung hier auch ausmacht. Und das ist ein wichtig ist, das Schweigen zu durchbrechen, das Schweigen und die Verharmlosung, damit wir gemeinsam die Beteiligten am faschistischen Terror zurückdrängen können und einschüchtern können. Und die Flüchtlinge aus Hoyerswerda, also das sagen euch das Plenum vom antirassistischen Zentrum, die Koordination autonomer Flüchtlingsgruppen und die Geflüchteten aus nach Berlin geflüchteten Menschen aus Hoyerswerda. Und diese Menschen aus Hoyerswerda, die wollen sich aktiv beteiligen auch an antifaschistischen Aktionen und wollen auch uns unterstützen.
Also mir ist nur bekannt, dass es eine bundesweite antifaschistische Aktion gibt. Also mir ist jetzt bekannt, dass es eine bundesweite antirassistische Zeitung gibt, die am Aufbauen ist. Also wirklich um Koordination einzelner Gruppen, die halt zu Flüchtlingen und antifaschistische Arbeit was machen, halt auf Papier zu bringen.
Die liegen draußen. Ist das die?
Nee, das ist am Aufbauen. Also
Also es gibt, in Deutschland ist es so, dass es so, dass es so Großmobilisierungen gibt, also bundesweite Mobilisierung zu bestimmten Teilen hin, und dass die Auseinandersetzung schon bundesweit auch läuft, je nachdem wie die Informationen weiterlaufen. Es ist aber nicht so eine Vernetzung, dass sich irgendwie alle immer auf die verschiedenen Orte stürzen dann, sondern es ist so, dass einfach viel zu viel läuft und dass alle viel zu sehr an ihre Orte gebunden sind, irgendwie, um da erstmal klar zu kommen und da erstmal was klar zu kloppen. Und darüber hinaus gibt es halt immer Informationsaustausch so.
Es gibt halt auch die verschiedenen Spektren, die zum Beispiel antirassistisch arbeiten, und die arbeiten nicht immer gleich auch antifaschistisch. Also es gibt von Kirchenkreisen die Grünen, Teile der SPD-Basis, obwohl die SPD selbst eine rassistische Partei ist, aber die Grünen sind es eigentlich auch mit ihrer Quotenregelung, die sie einführen wollen. So bis zu den autonomen Gruppen, die sich daran beteiligen. Und Verbindungen gibt es natürlich auch zum Beispiel bei den autonomen Gruppen zu den verschiedenen Städten mit einem Informationsaustausch über falsche Aktivitäten, meinetwegen in Göttingen oder Bielefeld erfahren wir in Berlin genauso oder in Hamburg, genauso wie die Leute dort. Und dann gibt es natürlich sowas wie zum 9. November, dass in mehreren Städten bundesweit gegen Rassismus demonstriert wird, wo wir dann ein ganz breites Bündnis zu aufruft, womit wir auch manchmal so unsere Bauchschmerzen haben. Die SPD zum Beispiel gegen Rassismus demonstrierte, haben wir damit echte Bauchschmerzen. Aber es ist halt nicht anders möglich, wenn viele Leute auf die Straße kommen müssen. In Berlin haben am 9. November 100.000 demonstriert. Klar ist aber auch, dass jetzt so europaweit im Rahmen von E92, damit seid ihr auch vertraut hier eigentlich, die europäischen Asylrechtsgesetze angepasst werden. Da gibt es ja demnächst auch hier in den Niederlanden neue Treffen in Maastricht. Treffen dazu. Und insgesamt ist die Tendenz zu einer Verschärfung des Asylrechts allgemein. Und das ist europaweit. Diese politische Ebene zu brechen, ist schwierig, weil der Rechte, ich nenne es mal Mob, auf der Straße und an den Stammtischen, also in den Kneipen, Ausländer herausfordert. Das ist ja nicht nur bei den organisierten Faschisten so, sondern das ist ja auch bei vielen von der sogenannten Normalbevölkerung so, diese Ausländerfeindlichkeit. Das wird in der Presse diskutiert und die Panik gemacht und geschürt vor den Millionen Flüchtlingen, die da kommen aus Osteuropa. Und das wurde eben schon gesagt, dass die Leute, die ein Bleiberecht für alle wollen, eben keine Lobby haben in der Öffentlichkeit, obwohl eine Vielzahl an Organisationen dahinter steht.
Darüber hinaus irgendwie versuchen wir halt zusammen Druck aufzubauen. Also es gibt halt etliche Presseerklärungen von den Flüchtlingen selber, auch aus verschiedenen Nationalitäten so. Und Hungerstreik jetzt im Moment, viel Öffentlichkeitsarbeit einfach. Also Druck in die Öffentlichkeit zu bringen, überhaupt eine Stimme zu haben, irgendwie zwischen dem ganzen Gelaber, was halt alles dicht macht. Ne? Ja, und für uns, ja.
Ja, also ich kann halt nur von Berlin erstmal reden. So, ne? Und also, es gibt halt selbstorganisierte Immigrantengruppen in Berlin, die halt einen legaleren Status haben. Und die Flüchtlinge, ist ganz klar, die jetzt im antirassistischen Zentrum öffentlich geworden sind, sind illegal da. Sie begehen eine Ordnungswidrigkeit, weil sie nicht dort sind, wo ihnen der Staat halt den Platz zugewiesen hat. Und das ist ihnen auch total bewusst. Und damit gehen sie auch so um. Und wie schon gesagt, also sie machen jetzt, haben sich total selbst organisiert in verschiedenen Nationalitätengruppen und diskutieren untereinander ihr politisches Vorwärtsgehen. Und dabei wird auch immer wieder die Angst der Abschiebung diskutiert. Aber sie nehmen das in Kauf, die drohende Abschiebung mit immer härter werdenden Mitteln. Also erst die Kirchenbesetzung, dann die TU-Besetzung und jetzt den Hungerstreik. Also sie wollen das echt bis zum, ja, bis zum Ende durchkämpfen. Und organisieren auch selber halt Pressekonferenzen und organisieren selber halt zu den politisch Verantwortlichen zu gehen und dort vorzusprechen. Und nebenbei laufen halt auch sehr viele Unterstützerinnen-Aktionen so. TU-Studentinnen haben zum Beispiel leere Räume besetzt, um hinzuweisen, dass es gar nicht stimmt, was die TU erzählt. Also es wirft uns halt immer vor und den Flüchtlingen, ja, es gibt keine Räume und da gibt es zum Beispiel, ja, genügend, und da wurden halt mehrere Besetzungen durchgeführt, um darauf auch hinzuweisen.
Ja, und ganz viele Sachen sind auch noch gelaufen, irgendwie zu diesen Verteilungen in die neuen Bundesländer, dass halt versucht worden ist, das zu stoppen, das zu verhindern. Daraufhin arbeiten die Flüchtlinge halt erstmal auch drauf hinaus. Und da gab es Blockaden, die Busse sind angegriffen worden oder gestoppt worden, also von Reifen zerstechen bis Fensterscheiben zerkloppen und Brandsätze
gab es noch. Ja, 5 Busse sind verbrannt. Und die Läden von diesen Reisebüros, die gefahren haben, sind auch alle mit Buttersäure und Molotow-Cocktails platt gemacht worden. Aber ich wollte eigentlich noch eher sagen zu Flüchtlingsaktionen. Also ich habe eben jetzt gerade gehört, wir haben nur noch 5 bis 10 Minuten. Bundesweit würde ich gerne noch was sagen. Was im Moment aktuell ist, ist in Berlin das antirassistische Zentrum mit den Flüchtlingen aus Hoyerswerda und wo viele Flüchtlinge aus Berlin hinzukommen, die eben in die DDR gebracht werden sollen und sich dagegen wehren oder von Abschiebung bedroht sind. Dann gibt es in Norderstedt, Schleswig-Holstein, bei Hamburg, eine Kirchengemeinde, in der Flüchtlinge sind. Die sind aus Greifswald. Die waren vorher in Schleswig-Holstein, sind in die DDR gebracht worden, nach dieser Quotenregelung, und sind dort angegriffen worden nach diesem Fußballspiel. Und jetzt sind sie zurückgeholt worden und auch zurückgekommen und geflüchtet, sind in dieser Kirchengemeinde. Dann gibt es noch den Widerstand der Romas. Der geht jetzt schon seit 88. Der ist entstanden vom Widerstand gegen die Abschiebung von einer einzigen Familie. Und es sind zu einer organisierten Bewegung der Romas von über 5000 Romas geworden. Und die machen im Grunde, die haben Kirchenbesetzung gemacht. Die waren ja auch an der niederländischen Grenze. Die machen jetzt in Düsseldorf ein Demonstrationscamp vor dem Landtag. Und in Münster ist noch eine Kirche besetzt worden. Das ist eine Vielzahl von Aktionen, die halt auch so bundesweit laufen.
Ja, und so den Widerstand von Flüchtlingen muss Mensch auch irgendwie in Relation sehen. Also da liefen halt auch wirklich so Verweigerung vom Essen, und das ist schon eine wahnsinnige Sache für sie, wenn sie wirklich darauf angewiesen sind, vom Heim ihr Essen zu kriegen, und weil ihnen halt extra zum Beispiel Schweinefleisch vorgesetzt wurde, obwohl sie ganz genau wissen, dass sie halt aus islamgeprägten Ländern kommen, wird ihnen halt Fleisch vorgesetzt und sie verweigern das halt und kriegen aber kein Geld, um sich selbst Essen zu geben. Dann laufen halt auch Widerstand auf der Ebene, dass sie halt gegen die Zwangsverteilung in die neuen Bundesländer halt Widerspruch einlegen und und dann halt, wie Erben schon meinte, so verschiedene Besetzungen. Das KZ Neuengamme wurde von Romas besetzt in Hamburg. Und da weisen sie halt auch ganz stark auf auf Bleiberecht hin. Ne? Und das Demo-Camp zum Beispiel in Düsseldorf, das existiert jetzt schon 5 Monate und das ist halt irgendwie bei der Wahnsinnskälte echt enorm irgendwie. Also da, die wohnen halt in Zelten und campieren schon seit 5 Monaten und demonstrieren vor dem Landtag halt um Bleiberecht. Und leider muss gesagt werden, so dass die Unterstützungsarbeit von Deutschland total nachgelassen hat.
Zum Staatsrassismus wäre noch zu sagen, dass bei den Verteilung von Migranten in der BRD ganz bewusst Familien auch auseinandergerissen werden. Also Kinder werden von ihren Eltern getrennt und Ehen werden auseinandergerissen, also ganze Familien werden auseinandergerissen bewusst und es werden bewusst Konflikte geschürt in den Heimen, in denen bestimmte Bevölkerungsgruppen ganz klar gegeneinander ausgespielt werden. Also dass es eine ganz klare Ungleichbehandlung gibt, um möglichst Konflikte zu schüren. Die Folge ist natürlich auch, dass viele jetzt schon nicht mehr durchhalten, nicht mehr bleiben können und nicht mehr bleiben wollen. Versuchen viele, ich weiß es nur für die Zukunft, dass zum Beispiel über diese Europa-Frage war, ob ich irgendeine Idee habe, wo sie hingehen, wenn sie zurückgehen. Also es versuchen viele, ob sie in ein anderes europäisches Land gehen oder sonst wo. Es versuchen viele, in andere europäische Länder zu gehen. Aber ich weiß es jetzt konkret dann nur für die Zukunft, was jetzt mit diesen europaweiten Abkommen, Schengener Abkommen, das was in Maastricht jetzt besprochen wird und was sie gerade am Abklären sind für Europa 92, ist, dass zum Beispiel kein Flüchtling mehr, der in einem europäischen Land einen Asylantrag gestellt hat, noch in einem anderen europäischen Land einstellen kann. Und die Praxis in der Bundesrepublik ist eigentlich auch die, dass aus dem Zweiten Weltkrieg und aus dieser Kriegsschuld heraus Deutschland noch relativ freundliche Asylgesetze hatte bisher und dass die anderen europäischen Länder diese Praxis eigentlich schon immer hatten. Dass also ein Flüchtling, der bereits in Deutschland einen Asylantrag gestellt hatte, nicht mehr nach Frankreich oder Schweden oder so gehen kann. Und das wird wahrscheinlich noch weiter verschärft, soweit, dass Flüchtlinge, die bereits meinetwegen in einem Nachbarland, ein türkischer Flüchtling, der in Griechenland Asyl gefunden hat oder aufgenommen war kurzzeitig, dass der auch nicht mehr Asylantrag in Europa stellen kann.